Jutta, 2004 war die damalige Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zoll am historischen Ort Waterberg in Namibia und bat 100 Jahre nach dem Befehl des Generals von Trotha, die Herero und Nama zu vernichten, um Vergebung. Im Anschluss daran bot sie Versöhnungsprojekte in Millionenhöhe an. Daraus entwickelte sich ein namibisch-deutsches Initiativprogramm, das eine Reihe von Projekten auflegte und 2017 beendet wurde. Du hast dich intensiv mit diesem Projekt beschäftigt.
Ja, das habe ich. Und habe, weil ich ja Ethnologin bin und des Öfteren auch wieder nach Namibia komme und meine Regionen und meine Ethnien besuche, und habe festgestellt, das war ja damals dieses sogenannte Versöhnungsprojekt, war an Herero, Damara und Nama gerichtet. Und ich beschäftige mich halt mit der Ethnie der Damara sehr stark. Und ich habe festgestellt, in den Forschungsregionen, in denen ich geforscht habe, sind solche Projekte implementiert worden. Und als ich 2016 in Otjingbingwe war, und in einer anderen Region habe ich festgestellt, dass die beendeten Projekte, zum Teil waren die schon 2014 beendet, noch nicht betrieben wurden. Vor allen Dingen, es ging um Infrastrukturprojekte, Wirtschaftsprojekte wie einen Campingplatz, Marktzentren.
Die Gründung der Initiative war eine schöne Sache. Viele Projekte sollten gefördert werden im Sinne eines Versöhnungsdialogs. Um welche Projekte ging es denn damals? Also, wie ich informiert bin, beziehungsweise bei dir später gelesen habe, waren das eine Reihe von Kleinprojekten zur Linderung von Hunger und Not in den ärmsten Gebieten. Das sind ja schöne Ziele. Wie sollte das erreicht werden?
Es war so geplant, dass die namibische Regierung hat, also Kleinstprojekte sind für diese Gemeinden, für die kleinen Gemeinden, im Gegensatz zu normalen Entwicklungsprojekten, die es ja meistens Riesenprojekte sind, eigentlich das Richtige. Und die namibische Regierung hat diese Gemeinden aufgefordert, sie möchten doch bitte Wünsche äußern, was sie eben an kleinen Projekten haben wollen, um ihre Lebensverhältnisse in den Gemeinden zu verbessern. Das war das Ziel damit. Und die Gemeinden haben sich verschiedene Projekte aus dem Landwirtschaftsbereich, aus der Wasserversorgung und auch aus dem Wirtschaftsbereich gewünscht. Wobei man sagen muss, dass schon die namibische Regierung eigentlich so ein bisschen Vorgaben gemacht hat, ja. Und die Gemeinden haben darüber nachgedacht. Und es gibt übrigens auch viele Projekte, die von der namibischen Regierung so auch umgesetzt werden in den Gemeinden. Damit hat sie sich natürlich auch einige Arbeit erspart und einige Kosten erspart.
Oder wie viele Gemeinden haben sich denn daran beteiligt?
Also es waren über 50 Gemeinden. Und es wurden zum Schluss etwas über 200 Projekte ausgesucht. Die Gemeinden haben dann ihre Wünsche an die Regierung gegeben und die Regierung hat gekürzt und hat das ein bisschen so berichtigt und hat dann eine Prioritätenliste erstellt und wieder zurück an die Gemeinden. Und dann wurde eine Machbarkeitsstudie von Experten, kamen nach Namibia internationale Experten und die sind dann immer nur so einen Tag mal in die verschiedenen Gemeinden gefahren und haben geguckt und haben gesagt, wir möchten uns mit der Gemeinde treffen und mit den traditionellen Führern. Wichtig war übrigens, dass eben dass in Gemeinden implementiert wurde, wo traditionelle Führer auch das Sagen haben. Es war ja ein Projekt, das auch mit der Aufarbeitung von Kolonialgeschichte und Versöhnung zu tun hat. Die traditionellen Führer haben die Aufgabe, die Menschen immer wieder zu erinnern mit ihren Erzählungen an das, was war. Und das sollte aufgearbeitet werden. So, die Leute der Machbarkeitsstudie, die kamen dahin, ein ganzes Team, und dann wurde ihnen natürlich die Leute vorgesetzt von der Regierung, die hatte schon ausgesucht, die hatte eingeladen, und da waren einige von der Gemeinde da, aber andere wiederum nicht. Ich denke, das war einfach zu kurz. In einem Tag kannst du nicht eine ganze Analyse einer Gemeinde erstellen. Du kannst nicht die Konflikte erkennen, die Schnittpunkte erkennen, die eben wirklich, wenn man ein Projekt umsetzen will, bedarf das einer richtigen Vorarbeit und auch einer mit der Gemeinde selber. Ja.
Das heißt, die Experten haben dann nach dem Blatt, nach dem, was ihnen schriftlich vorlag, entschieden?
Nein, nicht ganz, denn sie haben ja ein sogenanntes, wurde ja zu einem Gemeindetreffen eingeladen. Und es ist für meine Begriffe einfach zu kurz gekommen, wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, okay, wir wollen einen Campingplatz haben, wir wollen ein Marktzentrum haben, dann hätte man wirklich mal vorab, sie haben auch oft Eingaben gemacht, haben gesagt, ist das jetzt hier richtig? Aber du hättest wirklich sagen müssen, ja, wie viele Touristen kommen hier vorbei? Habt ihr denn mal eine Bestandsaufnahme gemacht? Also eine Bestandsaufnahme von menschlichen Ressourcen, was möglich ist, von den ganzen historischen, kulturellen Ressourcen. Das gehört für mich dazu, um dann auch ein Projekt wirklich zu implementieren. Sie haben sich Mühe gegeben mit Workshops von 5-6 Stunden. Aber das war für so viele Gemeinden, die waren einen Tag Anfahrt in eine Region auf Sandpiste, ja, bist du schon 4-5 Stunden unterwegs, dann werden dir die traditionellen Chiefs, die werden dir vorgestellt, du kennst sie nicht, du weißt die Probleme innerhalb der Gemeinde nicht. Ich kenne die Chiefs, bei einer Gemeinde weiß ich, der Chief ist einfach nicht gekommen, ja, und nachher hat er mir erzählt, er wollte das Projekt gar nicht haben. Ja, das ist fremde Leute, die dorthin kommen, wissen ja nicht, um welche Probleme es in dieser Region geht. Deswegen gehören einfach lange vorab Vorläufe dazu, ja, dass die Leute hingehen, sich die Menschen angucken, ich kenne sie, was ist da hier los, wer lebt hier, welche Bedürfnisse sind da, was ist vor allen Dingen an Eigenleistung vielleicht zu erbringen. Es wurde von oben schon gesagt, wir machen das partizipativ. Deshalb wurden die Gemeinden nach Wünschen gefragt. Wir gehen hin in die Gemeinden, aber einfach alles zu kurzfristig, mit viel zu wenig Vorlauf. Und wenn ich jetzt also nur mal ganz kurz das so zusammenfasse, das ist für mich einer der Hauptgründe, dass man einfach die Menschen nicht vorbereitet hat richtig und nicht die Vorabanalyse, was ist eigentlich hier möglich. Und dann vor allen Dingen, nachdem diese Projekte fertiggestellt wurden, Bauten, tolle Bauten, ja, Campingplätze, da kannst du nur träumen, mit einer Ausstattung, da habe ich die Handtücher nicht hier zu Hause, so in der Qualität. Und dann sind die Menschen, haben so eine super, super Übergabe gemacht, der deutsche Botschafter oder Vertretung der deutschen Botschaft war da und die KfW-Vertretung und von der regierenden namibischen Regierung fertiggestellt, alle abgezogen. Und die Menschen wirklich zurückgelassen mit ihren wunderbaren Bauten. Und die wissen nicht, was sie machen sollten. Ich habe das schon kritisiert. Meine Kritik, die ich angeführt habe, habe ich auch weitergegeben.
Deine Kritik von wann? Die du später gemacht hast? Oder hast du schon Kenntnis gehabt von den Projekten, als sie noch liefen, beziehungsweise als sie anfangen sollten? Waren die da schon bekannt?
Nein, war mir nicht bekannt. Mir war dieses Versöhnungsprojekt bekannt, weil ich auch 2004 in Namibia war, während dieser Gedenkveranstaltung und danach, das war ganz interessant, ein Kulturfest ein Jahr später besucht habe. Also die Gedenkveranstaltung war im August und dann wurde ich eingeladen zu einem Kulturfest der Damara in Okombay im April. Und da hatte nach dem Angebot von der Ministerin, hat der Deutscher Entwicklungsdienst erstmal die Federführung in Namibia übernommen. Die namibische Regierung war überrascht von diesem Angebot und hat das nicht gleich angenommen. Aber Frau Wiczorek-Zoyl hat dem DED die Federführung gegeben. Er sollte mit den verschiedenen Gemeinden, die sie jetzt angesprochen hat oder denen sie das Versöhnungsangebot gegeben hat, den sollte sie ansprechen. Und unter anderem war das auch in Okombar der Chief Emmanuel Gassep. Der wurde angesprochen und der hatte dann seinem Kulturfest, deswegen Kulturfeste unter dem, also Kultur hinter dem Deckmantel von Politik, wie ich das immer sage, hatte den deutschen Botschafter eingeladen. Ich war eingeladen als Deutsche. Ich musste auch was sagen, musste was erzählen. Und der deutsche Botschafter kam aber nicht selber, hatte aber ein Grußwort überreicht und wurde von dem damaligen Geschäftsführer des Deutschen Entwicklungsdienstes vorgelesen. Also damit, die Damerer haben schon das akzeptiert, fanden sie ganz toll. Also, und das war aber dann bei mir das Ende. Ich habe nicht die Umsetzung mehr verfolgt. Ich habe zwar von hier immer verfolgt, dass es erst mal 2 Jahre lang Gespräche darüber gab. Also die namibische Regierung wollte das jetzt erst nicht und wollte dann auch selber die Gemeinden aussuchen. Das hat sie ja auch dann getan. Und nach 2 Jahren wurde aus diesem Versöhnungsprojekt diese namibisch-deutsche Spezialinitiative. Da hatte dann die Regierung zugestimmt, 2006. Und dann begann eigentlich die ganze Vorbereitung. Aber ich habe dann nichts mehr davon mitbekommen. Ich habe erst 2016 bei einem Besuch in den Gemeinden festgestellt, dass da Projekte nicht betrieben wurden. So, und dann kam bei mir der Wunsch, doch da mal nachzuforschen. Also, was ist da schiefgelaufen?
Man muss noch dazu sagen, das Ganze war ja gut ausgestattet. Insgesamt 36 Millionen.
Ja.
Man muss ja auch fragen, was ist damit passiert? Was ist mit dem Geld gemacht worden?
Ja, es ist schon, also viel wurde auch für die Beratung ausgegeben, für auch Beratungsfirmen, die dort, auch externe, internationale Beratung ist da ausgegeben worden für. Und es wurde auch gebaut, es wurde umgesetzt, wurde ein Campingplatz. Und ich sage das immer nur an dem Beispiel. Ich denke schon, das Geld ist nicht irgendwo untergegangen, sondern es wurde wirklich, wurde auch abgerechnet und wurde ausgegeben. Es ist kein Geld, das irgendwo versandet, nur wenn die Projekte nicht gelaufen sind, aber nicht in falsche Hände gekommen ist.
Gut, also du hast dann beschlossen, du willst dir das mal näher angucken. Ja. Was geschah dann?
Ich habe die Unterstützung von der Friedrich-Ebert-Stiftung bekommen, die auch gesagt hat, es wäre interessant zu wissen, weil im Rahmen von den Verhandlungen 2019 liefen ja noch die Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia, können wir ja sehen, und das sind, was wir in Zukunft eben besser machen können. Und dann könnten wir daraus, auch aus Projekten, die noch nicht laufen, vielleicht ein neues Projekt machen, das in diese Verhandlungen mit ein, ja, eigentlich das mit aufgenommen wird, damit Projekte, die nicht laufen, dann doch vollendet werden können oder zum Gelingen gebracht werden können. So, dann bin ich 2019, habe ich gesagt, okay, ich habe mir 6 Gemeinden ausgesucht, auch welche, die ich kannte, weil ich dachte, da habe ich auch einen leichten Zugang zu den Menschen, weil sagen wir, die ethnologische Methodik ist im Gegensatz zu einer normalen Evaluation, die immer nach Projekten, bei Projekten gemacht wird von der KfW.
Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Effektivität und Effizienz und was hat das gebracht? Also das ist eine andere Geschichte. Ich gehe hin und will die Projekte mit den Augen oder die Projektimplementierung mit den Augen der Menschen dort sehen. Deswegen auch mit den Menschen, ich sehe das jetzt so, was hat eigentlich die Politik hier erwartet und ist das unten angekommen? Von der KfW habe ich so einen Brief bekommen, weil ich ein Pilotprojekt Otjingbingwa angefangen habe. Das ist ein Pilotprojekt Otjingbingwa, um zu zeigen, dass nicht gelungene oder noch nicht in Betrieb genommene Projekte im Nachhinein mit wenig finanziellem Aufwand doch noch zum Gelingen gebracht werden können. So, die KfW hat mir geschrieben, naja, wir haben Partizipation gemacht und wir haben auch mal Qualifizierungsmaßnahmen gemacht, aber alles wirklich, die Erwartungen der Politik sind andere als die Menschen dort unten. Und die Menschen unten, mit den Augen möchte ich das sehen. Und dann habe ich gesehen, man hat einfach eine Gesellschaft vor Ort, diese Komplexität von politischem, von wirtschaftlichen, von Zusammenleben, die hat man nicht erkannt. Die hat man gar nicht untersucht. Man ist einfach von der KfW hingegangen und Kreditanstalt für Wiederaufbau und von den Menschen, den Experten und hat schon, wir fragen jetzt die Leute und dann machen wir das und dann machen wir eine Machbarkeitsstudie, aber nicht gesehen, ob die Leute es überhaupt können da unten. Ja? Was auch für meine Begriffe, und da habe ich, also da muss ich sagen, zum Guten noch mit einem internationalen Experten, der auch dort mitgearbeitet hat, der ein Ingenieur war, der sagt, er hätte auch den Eindruck, dass oben die Politik die Realität unten nicht erkannt hat. Über 100 Jahre Kolonialpolitik und Fremdbestimmung. Was hat das mit den Menschen gemacht? Bewusst verhinderte Bildung. Ja? Das kannst du einfach nicht sagen, dass die Menschen, die können doch, das regt mich jedes Mal auf, wenn ich darüber rede, in einer kurzen Zeit der Implementierung, auch wenn das über ein paar Jahre geht, du kannst diese Bildung nicht nachholen. Du kannst nicht sagen, okay, wir haben jetzt Qualifizierungsmaßnahmen gemacht, wir haben Workshops gemacht, wir haben den Menschen gezeigt, wie sie einen Businessplan machen sollen. Ich habe einen Businessplan dann von einem Menschen gesehen, der glaubte nach diesen ganzen Formen, er kann das. Der haben, also mein Lebensgefährte und ich haben das durchgeguckt und haben gesagt, ich glaube, also ja, wunderbar, also hättest du Märchen schreiben können, ja. Du kannst es nicht. Also das sind die Realität unten nach 100, über 100 Jahren Fremdbestimmung, bewusst verhinderte Bildung und auch psychologische Geschichten, die hinterblieben sind, das Traumata, die sind ja heute noch nicht entscheidungsfähig. Kann ich doch nicht sagen, die haben sich selber für dieses Projekt entschieden, wenn ihnen der Traum ihnen so kommt, dass sie an dem Tourismus teilhaben können, aber nicht wissen, wie.
Ja? Und dann kommen sie auf die Idee...
Und wollen einen Campingplatz haben. Campingplatz. Ich sage mal diesen Campingplatz, das ist für mich...
Ja? Campingplatz. Du sprichst ja von einem Dorf.
Ja.
Hat das irgendeinen... Also wenn es jetzt gut gemacht wäre, hätte ein Campingplatz überhaupt eine Chance auf Erfolg? Oder gehen die Touristen lieber... Lodges, da gibt es ja sehr viel. Also für wen wäre denn ein Campingplatz überhaupt interessant? Für welche Art von Touristen?
Das wäre dort, also gerade im Kummershochland, sehr interessant, zum Beispiel für Wandertouristen. Es kann dort wunderbar gewandert werden, ohne dass du Angst haben musst vor wilden Tieren. Ja? Es ist eine wunderschöne Landschaft. Es ist auch nicht uninteressant für Touristen, für kirchliche Touristen, weil Otjingbingwe beispielsweise ein historischer Ort ist.
Also so absurd ist das die nicht. Idee gar nicht. Nein. Gewesen.
Hm? Nein, so ja. Absurd ist die Idee nicht. Aber zum Beispiel müsste man den Menschen dort auch mal sagen, es ist ein historischer Platz, aber wie sieht der heute aus? Fürchterlich vermüllt. Das sind die ganzen Missionarsgräber, die sind vermüllt. Der Friedhof ist vermüllt. Das sehen die Menschen, die eigentlich an diesen Alltag gewöhnt sind, sehen sie mit ihren Augen nicht mehr. Das muss man zeigen, darauf hinweisen. Was könnt ihr eigentlich machen? Da gehört viel mehr Zeit dazu, um das zu machen. Es ist nicht illusorisch, aber ich denke mal, ein anderes Projekt wäre vielleicht erstmal hilfreicher gewesen. Ja. Oder was gerade in Otjingbingwe der Fall ist, wie wird der Campingplatz jetzt betrieben? Ist es nicht so, in Namibia haben sie einen Community-Based Tourism. Der muss auch angemeldet werden beim Ministerium und die wollen damit auch den kleinen Gemeinden die Möglichkeit geben. Namibia ist ja ein wunderschönes landschaftlich wunderschönes, attraktives Land, wirklich sehr, sehr reizvoll. Und da sollen die kleinen Gemeinden auch von profitieren, deswegen Community-Based Tourism. Aber auch das muss richtig vorbereitet werden. Ja. Und da muss angemeldet werden beim Ministerium. Also es ist durchaus möglich. Du kannst aber auch sagen, ich meine, wenn jetzt in Otjingbingwe zum Beispiel immer, ist so, dass ich mir dieses, das ist so mein... Ja, mein Herzensprojekt oder meine Gemeinde, die ich sehr gut kenne, weil ich bin sogar Ehrenmitglied der Dammerer dort geworden und oder aufgenommen worden. Und dass man sagen kann, was kann ich einfach eigentlich noch alles da tun? Ich muss die Gemeinde besser kennenlernen. Das kannst du nicht mit internationalen Experten, die für kurze Zeit kommen. Da musst du eine Vorabanalyse machen mit. Auch vielleicht auch eine interdisziplinäre, mit Ethnologen, mit... Jetzt sagen wir mal, was Traumata betrifft, auch mit Psychologen, es wäre auch interessant. Und ich denke mal, so etwas wäre wirklich für, ich hoffe es, ich weiß ja nicht, wie der Inhalt der Verhandlungen ist, der Verhandlungen zwischen Namibia und Deutschland zur
Anerkennung des Völkermords.
Anerkennung des Völkermords oder sagen wir mal zur Aufarbeitung der kolonialen Geschichte, so kann man das vielleicht besser sagen, weil... Die Anerkennung des Völkermords wird direkt ja dabei nicht ausgesprochen. Eine Entschuldigung soll ausgesprochen werden, aber das ist ja so Sachen, das sind so politische Formulierungen, über die man sich sehr viel Gedanken macht, um das nicht als legitime Reparationen da zu sehen. Ja. Aber es sind auch wieder solche Projekte vorgesehen für genau diese Gemeinden, diese sogenannten betroffenen Gemeinden, die unter der Kolonialherrschaft sehr gelitten haben. Und ich finde, das sollte man eigentlich mal lernen und das sollte man... Also ich habe, mein Bericht ist der GEZ vorgelegt worden oder ich habe ihn auch mit der GEZ besprochen. Die sagten, ich hätte voll ins Schwarze getroffen, so wie das BMZ das auch sagte. Aber für die ist das Projekt abgeschlossen und damit ist basta.
Wir gehen mal zurück auf den Campingplatz.
Ja.
Also was hast du denn gesehen?
Der Campingplatz war, als ich den 2019 sah, ausgebaut mit Gebäuden, mit Duschen, mit zwei Bungalows, wo du mit Betten völlig ausgestattet, mit Bettwäsche, mit Öfen, dann ein Speisesaal, ein Gemeinschaftssaal, dann verschiedene Plätze, wo du mit dem großen Camper überdachte Plätze mit dem Camper hin kannst, mit Wasseranschluss, Elektroanschluss, also ganz moderne Campingplatz, wie der hier in Deutschland, Europa überall zu sehen ist.
Ja, prima. Und? Ja. Aber?
Aber nichts geschieht. Ist nicht in Betrieb.
Und das liegt woran?
Das liegt an verschiedenen Geschichten. Der Campingplatz ist aufgebaut, das muss man sagen, der ist gebaut auf einem kommunalen Gebiet. Und das kommunale Gebiet, bei dem hat die traditionelle, die von der Regierung anerkannte traditionelle Behörde das Sagen. Das ist quasi kommissarisches Eigentum der traditionellen Behörde. Der gehört das. Der wurde da auch der Schlüssel übergeben. Die kann jetzt damit machen, was sie will. Sie kann natürlich eine Ausschreibung machen, wer kann es betreiben, wenn ich es nicht selber betreiben kann. Da sie aber der Meinung war oder der Chief der Meinung ist, er will selber das Geld verdienen, will er es betreiben, aber er kann es nicht. Es ist noch nicht mal angemeldet worden beim Ministerium als ein Community-Based Tourism Campingplatz. Ja. Es liegt schon an der Unfähigkeit möchte ich jetzt nicht als negativ so sehen, es fehlt einfach das Management oder das die
Know-how.
Möglichkeit, das Know-how, wie man ein Geschäft betreibt. So. Und dann hat man natürlich das Gefühl, okay, ich betreibe es vielleicht selber, dann kriege ich das meiste Geld, aber dass ich das vielleicht auch anders machen kann mit anderen zusammen, die mir dann die Abgabe geben, das geht nicht so ganz in den Kopf rein. Ja.
Also der Campingplatz ist da,
ja,
wird nicht betrieben und bewirtschaftet,
ja,
und vermodert so vor sich hin.
Als ich den besichtigt habe, da haben sie natürlich noch mal geputzt, glaube ich, vorher. Nicht vermodert, alles wunderbar. Jetzt habe ich aber gehört vom halben Jahr, dass der erste Einbruch war, dass Diebe eingebrochen hätten und hätten Öfen und Betten mitgenommen. Ich habe von einem anderen Ort, Huachanas, das ist im Süden, das ist ein Name, oder weiter südlich, eine Nama-Gemeinde, da hatte ich neulich mit einer Frau gesprochen, die ein Children's Fund dort hat, gegründet hat. Die sagte, der Campingplatz von Huachanas gehörte auch zu der Namibian German Special Initiative, zu dieser Spezialinitiative, und der verkommt. Den wollten die auch haben. Also sagt sie, ich weiß gar nicht warum, keine Durchgangsstraße, nichts, ja, Lodges überall rundherum und dieser Campingplatz wird nicht betrieben und der verkommt. Ich kann zu Huachanas nichts weiter sagen, ich kann es nur zu Ojing Pinkwe sagen, weil ich das selber gesehen habe. Hier wäre es jetzt gut, wenn jemand, die dorthin fährt, und ich habe auch jemanden da schon aufgetan, und zwar einen lokalen Experten, der auch dabei war bei der Implementierung von den Projekten, der aber auch genau danach abgezogen wurde. Der hatte Qualifizierungsmaßnahmen angefangen, wurde aber danach abgezogen. Und es ist ein Namibier, es ist ein ich weiß nicht, welcher Ethnie er angehört, er gehört nicht den Herero Namadamara an, einer Ethnie aus dem Norden, ist also ein Namibier von der Herkunft her auch und kein Weißer oder Europäer und wird auch dort anerkannt, finde ich auch sehr gut. Ja, kommt jetzt kein Weißer, der jetzt wieder alles besser weiß, und er nimmt die Leute an die Hand und kann das mit denen machen. Die Geschichte ist jetzt die, das hatte ich auch der GEZ und dem Ministerium schon gesagt, und die sagten eben gesagt, nee, wir können das jetzt nicht machen. Wir haben das Projekt abgeschlossen, das ist jetzt Aufgabe der namibischen Regierung, dass die da was machen. So, für mich ist es ein Herzensprojekt, ich bleibe da dran. Dann habe ich gedacht, wie kann ich eigentlich sowas aufsetzen? Ich kann der Gemeinde auch sowas nicht aufsetzen, ich kann auch jetzt nicht hinfahren. Ja, sonst wäre ich schon längst da und würde mit denen sprechen und auch würde diesen lokalen Experten, mit dem ich sehr vertraue, mit dem dorthin gehe.
Wegen der Pandemie kannst du jetzt nicht.
Ja, ich kann wegen der Pandemie nicht. Es ist Hochrisikogebiet und das mache ich nicht. Aber ich kommuniziere mit den Leuten. So, dann habe ich gesagt, es wäre doch schön, wenn vielleicht endlich mal aus der Gemeinde selber eine Anfrage käme nach außen an eine staatliche Behörde, wie zum Beispiel das Regional Council, das ist der sogenannte Landrat, dass sie Hilfe brauchen, weil sie es nicht können. dann wäre es für andere auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir schalten uns ein, wir können helfen. Ich kann nicht hingehen und kann sagen, ihr braucht jetzt meine Hilfe, das geht nicht. Ja, das ist ja schon wieder eine Art Neokolonialismus, wenn du so willst. Ja?
Naja, nicht ganz.
Nicht ganz, aber das ist auch etwas, was zum Beispiel GEZ und BMZ sagen, es muss die Anfrage von den Leuten selber kommen. So, ich habe es geschafft. Und zwar, meine Strategie spreche ich immer ab, der lokale Experte und ich, wir sprechen uns ab in, was können wir jetzt machen, welche Strategie können wir fahren. Mir hat jetzt neulich eine Frau aus Ojingbingwe, die hat das Pilotprojekt auch mitgemacht, sie hat das Projektkomitee mitgeleitet oder hat das Projektkomitee damals mitgeführt, die kennt das alles auch. Sie hat jetzt an den Landrat geschrieben, sie brauchen Hilfe in Ojingbingwe. Und mir hat sie das gesagt, dass sie das getan hat. Und da habe ich gesagt, wunderbar, super, toll. Ich habe wieder an den Landrat, weil ich bin sehr gut vernetzt. Ich habe also dem Regional Council zu verstehen gegeben, es wäre toll, wenn sie Hilfe anbieten würden. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sie auch Hilfe aus Deutschland bekommen. Dass ich dafür sorge, dass wir eine Zusammenarbeit vielleicht machen, dass wir, und dabei bin ich im Moment, und das finde ich eine sehr gute Sache. Ich habe ja mal vor Jahren hier mit einigen in Wiesbaden einen kleinen Kulturverein Deutschland Namibia gegründet. Wir haben Schulpartnerschaften initiiert zwischen einer anderen Kommune und der Heinrich-von-Kleist-Schule hier in Wiesbaden. Und wir haben gesagt, wenn jetzt die Ojingbingwe und auch die vielleicht auch der Landrat zeigt, dass er jetzt nicht wartet, dass alles von hier jetzt rübergeschoben wird und wir es machen, sondern wir wollen auch wissen, was wollen Sie, was geben Sie, was leisten Sie, was können Sie leisten. Ich könnte mir so halt vorstellen, auch dass die Gemeinde kann, wenn sie engagiert ist und will das Projekt wieder wirklich haben, dass sie sagt, okay, wir machen den Friedhöfe sauber, wir machen das sauber, wir machen das. Wir leisten etwas Geld, können die Leute die Kommune nicht geben, das hat sie nicht, die traditionelle Behörde auch nicht. Aber dass man die Eigenleistung vielleicht mal bringt und dann mal schaut, wie eigentlich mal gucken, ist das jetzt nur für den Tourismus? Ich werde mal diesem lokalen Experten bitten, dass er mal eine Bestandsaufnahme macht von dem, was jetzt ist, wie viele Touristen kommen, für was kann der Campingplatz noch genutzt werden, für Hochzeiten, für Beerdigungen. Die Namibia, die Afrikaner feiern. Und wenn da eine Feier ist, eine Hochzeit ist, eine Beerdigung ist, kommen immer Hunderte von Leuten. Und dass da mal der Sachstand festgestellt wird. Und dann denke ich, wenn jetzt der Landrat sagt, okay, wir helfen, und dann denke ich, dass der Kulturverein Deutschland Namibia, dass ich auch hier Menschen gewinne und ich habe es schon. Ich habe das mein Pilotprojekt schon einigen vorgetragen und haben gesagt, wir helfen. Wir brauchen jetzt nur das Konzept. Und das Konzept will ich erarbeiten mit dem, also ich habe mich jetzt von der GIZ und vom Bundesministerium, von diesen Regierungsorganisationen entfernt und habe gesagt, okay, das ist jetzt mein Herzensprojekt, ich will das irgendwie noch durchziehen. Ja.
Also wir sprechen immer noch über den Campingplatz in Ojingbingwe.
Ja, der Campingplatz steht für mich, ja, das ist, sagen wir, Modellszenario für andere Projekte.
Ein Beispiel für das, was unterlassen worden ist, warum die Projekte nicht gelaufen sind, so wie man sich das erhofft hatte. Ja. Dennoch wüssten wir ganz gerne, um welche Projekte hat es sich denn noch gehandelt?
Also es hat sich noch gehandelt um Wasserversorgung. Das war auch in Ojingbingwe, auch bei anderen. Da wurden Brunnen saniert und Brunnen neu gebaut, weil Wasserversorgung ist ja eines der Hauptprobleme in Afrika.
Und warum klappt das nicht?
Das klappt auch deshalb nicht, weil auch da, aber die Kreditanstalt für Wiederaufbau, ich würde mal sagen, die redet sich damit raus, dass sie sagt, die namibische Regierung hat gesagt, sie übernimmt, wenn wir die Sanierung gemacht haben, wir haben nur mit der Technik der Sanierung zu tun und alles andere übernimmt sie. Alles andere, das heißt, es muss zum Beispiel um den Brunnen herum mal ein Zaun gezogen werden, dass keine Tiere bis nah an den Brunnen rankommen und dann das Brunnenwasser eben verseuchen.
Ja.
Und es muss auch, der Brunnen muss gewartet werden, es muss auch dann gesagt werden, wie wird die Wasserversorgung betrieben? Das kann man machen, indem man also Leute auch ausbildet dafür, die sagen, wie viel Wasser entnehmt ihr, wie wird es weitergeleitet. Und da gibt es allerdings schon, das ist aber typisch auch für die namibische Regierung, das hätte man eigentlich wissen müssen. Da gibt es auch schon wissenschaftliche Ausarbeitungen darüber, dass es nirgendwo klappt, weil diese Qualifizierung, die die namibische Regierung dann übernimmt und die Kontrolle, klappt nicht. Also hätte man auch hier von der deutschen Seite sagen können, okay, wir wissen oder sich informieren können, dass es sowieso nicht klappt. Also wir legen da Wert drauf, dass das und das und das noch gemacht wird. Ja? Das ist die Wasserversorgung. Die andere Sache, das ist ganz interessant, sind nochmal zum Beispiel Schulheime. Da habe ich in Okakarara an der Kalahari-Wüste ein Projekt besucht. Da wurden zwei Schulheime gebaut, also Internate, wenn du so willst. Und das ist natürlich das Tolle, das ermöglicht Schülern aus der Wüste, die überhaupt sonst nicht in eine Tagesschule gehen können, endlich einen Schulunterricht. Ja, toll, super. Da wurden zwei Heime gebaut, zwei Schulheime in der einen Schule, für jeweils, glaube ich, 40 Jungen und 40 Mädchen. Und die sind jetzt, und da entsprechend auch die Toiletten, die Duschen und die Versorgung. Und die sind aber überbelegt mit dem Doppelten. Und die Duschen und Toiletten und alles kaputt. Warum? Ja, weil da muss man sich da überlegen, die Kinder kommen aus der Wüste. Die haben keine Toiletten, die wissen gar nicht, wie sie Toiletten benutzen müssen. Das müsste das auch beigebracht werden. Das ist eigentlich eine Aufgabe von den Lehrern. Dann in dieses Schulheim war noch mit schöner neuer Küche und so weiter auch noch nicht so lange fertiggestellt. In der Küche war dann der Wasserhahn kaputt, der Tritt. Die sind auch nicht in der Lage. Und dann sagen wir, guck mal, hier ist ein kaputter Wasserhahn. Da haben die den mit einem Kaugummi oder mit einem Klebstoff verkehrt rum reingeklebt. Ja. Warum habt ihr das nicht, repariert das nicht? Ja, wir haben einen Brief geschrieben an das Ministerium. Das geht auch wieder in diese Geschichte von verkannter Realität bei den Menschen, die noch nicht in der Lage sind. Die haben noch keinen Gemeinsinn. Das muss gefördert werden, der Gemeinsinn in solchen Gemeinden. Sie sind nicht in der Lage zu sagen, jetzt entscheiden wir selber, wir reparieren den Wasserhahn.
Du analysierst das sehr gut. Wie reagieren die Leute denn selbst darauf? Die sagen, ja, ist kaputt, dann machen wir das irgendwie und geht nicht und damit gut. Oder wie schade, dass das alles nicht funktioniert.
Eigentlich, die belassen es dabei, die schreiben Briefe an das Ministerium und das Ministerium kommt nicht. Dann wird der Wasserhahn, wenn er kaputt ist, dann tropft er halt weiterhin. Nein, es wird eigentlich gar nichts unternommen.
Nehmen die das so hin?
Sie nehmen es hin.
Die Leute?
Ja.
Also auch nicht mit besonders starken Gefühlen?
Nein.
Dass sie sich ärgern oder betrübt sind oder dass es nicht klappt, weil es doch eine schöne Idee ist im Grunde. Also das geht schon zu weit. Ja, die sind eher gelassen, klappt nicht.
Sie sind gelassen und ich meine dann, wir waren da und haben gesagt, na, dann könnt ihr doch mal vielleicht jemanden im Dorf fragen, ob er das reparieren kann. Ach ja, das ist eine gute Idee. Also das sind so Sachen, ich sage mal immer, das ist immer noch im Nachhinein, das ist so, dass sie schon gewillt sind, aber das nicht sehen oder nicht können, dann lassen sie es. Und wenn du bei ihnen zu Hause bist, ist ja auch nicht überall fließend Wasser. Ja? Sie holen das Wasser aus dem Brunnen und dann holen sie es eben, dann ist es halt so, dann wird der Eimer hingestellt. Und dann eben, was auch so den Gemeinsinn betrifft, der müsste eigentlich auch, wir haben gesagt, es müsste eigentlich die Gemeinde noch mehr mit eingezogen werden, dass man sagt, seid doch jetzt stolz drauf, dass ihr das habt und macht das. Aber ich denke mal, wenn du siehst, wie die Menschen wohnen, in welchen Hütten sie wohnen, da kann ruhig der Putz abblättern. Das sieht man nicht.
Wer hat denn ursprünglich mal als Gemeindevertreter das Projekt vorgeschlagen oder die Projekte?
Das
waren doch Leute aus der Gemeinde.
Ja, es wurde von der Gemeinde vorgeschlagen. Und das sind dann die traditionellen Autoritäten, also die Chiefs und der Ältestenrat, wenn du so willst. Es ist aber auch der zuständige Landrat, man nennt das den Regional Councillor. Der Landrat, der eben immer in der Gemeinde ist, der hat zum Beispiel Gemeindetreffen, muss der machen.
Aber weder der Chief noch der Landrat fühlen sich verantwortlich für einen kaputten Wasserhahn.
Ja, nee, das fühlen sie sich nicht. Nein, du hast recht. Es ist sehr schwierig, weil, also das ist aber ein Problem in ganz Namibia, die auch, das ist auch aufgrund der Entfernungen, ja, und der Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Und die Ministerien, je weiter du weg bist von der Regierungshauptstadt, desto schwieriger wird es, desto mehr machen sie auch ihre eigenen Dinge, ja, und die, wie sie sie eben immer gemacht haben.
Du hast noch andere Projekte begutachtet.
Ich habe noch andere Projekte begutachtet. In einer anderen Gemeinde wieder hatte die traditionelle Autorität sich ein Internetcafé gewünscht. Die Idee war nicht schlecht, weil sie sagten, es ist eine Stadt, es ist kein Dorf. Es ist eine Stadt, auch mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Und das wissen Sie ja schon, wir können Jobs suchen übers Internet. Also machen wir ein Internetcafé und können die jungen Leute hinkommen und können sich einen Job suchen. Sie haben aber nicht bedacht, dass die jungen Leute, die arbeitslos sind, kein Geld haben, um den Internetanschluss zu bezahlen. Und die traditionelle Behörde hatte auch kein Geld mehr, um einen Internetanschluss zu zahlen. Und somit haben sie das Internetcafé geschlossen. Das war in Korkas, eine Stadt. Unweit von dem, vielleicht einen halben Kilometer oder Kilometer, sind zwei Schulen, die ich auch besucht habe. Und da wurde mir gesagt, sie hätten Computerunterricht, aber zu wenig Computer. Und habe ich gesagt, ja, und ihr wisst nicht, dass da unten ein Internetcafé ist bei der traditionellen Behörde. Da könnt ihr mit den tollst ausgestatteten Computern, da könnt ihr doch dahin gehen. Da waren sie sehr erfreut und ich habe das dem Chief selber nochmal gesagt. Und hat er gesagt, gute Idee, machen wir. Also auch die Kommunikation stimmte nicht. Und dann habe ich gehört, dass es tatsächlich jetzt genutzt wird von der Schule.
Das ist doch mal ein schönes Erlebnis.
Ja, das muss ich sagen, ist auch ein schönes, wirklich ein schönes Erlebnis.
Eines der wenigen, ja.
Ja, das ist ja nicht das ganze Projekt, hat ja irgendwo immer was noch, wenn wir das jetzt aus unseren Augen sehen, da geht der Campingplatz, wird nicht betrieben, da ist ein Marktzentrum beispielsweise in Kamandjab, das liegt an einer touristisch sehr frequentierten Straße, aber es wird auch genutzt, es wird auch vermietet, aber die Leute dort, wenn du sie fragst, sagen sie, wir können gerade mal vielleicht überleben damit. Dann könnte man sich ja auch mal überlegen, was kann man verbessern, damit die Leute vielleicht, damit tatsächlich die Touristen dahin gehen und nicht nur ein kleines, so ein kleines Restaurant da ist, das also ganz unmögliche Speisen auslegt, die kein Tourist mehr essen würde, wenn er das sieht, ja, dass man sagt, okay, könnt ihr mal vielleicht so ein bisschen diese Nachbereitung, ich finde, das gehört zu einer Nachbereitung zu sehen und nicht nur zu sagen, okay, das läuft, es ist vermietet, es ist in Ordnung, sondern können die Leute wirklich davon leben?
Hätte man insgesamt darauf achten müssen, dass die Projekte niedrigschwelliger angelegt werden?
Ich weiß nicht, was jetzt als niedrigschwellig ist. Es sind ja Kleinprojekte, die sinnvoll sind. Aber man hätte noch weiter, nein, ich glaube noch nicht mal niedrigschwelliger, sondern einfach mit einer besseren Begleitung, oder das heißt die Begleitung nicht stoppen, wenn das Projekt beendet ist, sondern auch im Nachhinein noch eine Kontrolle. Läuft das wirklich? Ja? Wir wollen ja die Lebensverhältnisse verbessern. Das kann man mit einem Marktzentrum schon machen. Das kann man auch, wie gesagt, mit einem Campingplatz machen. Das kannst du auch mit einem Internetcafé machen. Aber warum läuft das nicht? Deswegen, also ist okay in der Art, ja? Aber mit einer Nachbereitung.
Das sind die zentralen Fehler, die du festgestellt hast. Ja. Zu wenig Vorbereitung und keine Nachbereitung.
Genau. Ah, genau.
Du möchtest aber nicht davon sprechen, dass die Projekte gescheitert sind, sondern du bist der Auffassung, mit einer relativ geringen finanziellen Zuwendung könnte man vieles davon retten.
Ja.
Wie stellst du dir das denn vor?
Ich möchte nicht vom Scheitern sprechen, sondern ich möchte zeigen, dass diese Projekte, die man vielleicht als gescheitert ansehen könnte, mit einem geringen Aufwand im Nachhinein, geringem Aufwand im Verhältnis zu den 36 Millionen, im Nachhinein noch zum Gelingen gebracht werden können. Weil das wäre, weil es sonst ein verlorenes Kapital wäre, was jetzt schon steht. Ich brauche keine internationalen Experten, die da hinkommen und Qualifizierungsmaßnahmen machen. Ich meine, auch jetzt werden Evaluierungen gemacht, die müssen gemacht werden, die kosten ja ein Schweinegeld. Entschuldigung, ja, ist so. Aber ich meine, es ist, mit lokalen Experten. Es gibt auch viele, die ausgebildet sind, auch am Polytechnikum, die könnten dort eingesetzt werden. Das muss man einfach nur mal raussuchen, wer das machen kann. Ich fand jetzt zum Beispiel auch gut, die Ministerin hatte, der ich das ja auch vorgetragen hatte, der Heidemarie Wittorek-Zoll, hat sogar den Parlamentspräsidenten angeschrieben und hat von meinem Bericht erzählt und hat auch gesagt, dass ich eigentlich vorschlage, dass man das so mal ein Pilotprojekt startet an diesem Ort Otjing-Binkwe, und fand das eine sehr gute Idee. Ja? Es ist mit lokalen Experten zu machen. Und das ist eigentlich, die verlangen nicht viel. Deswegen wäre das preiswert. Und was man auch mal sagen muss, es ist ja, das Kapital ist ja da. Das, was Leute sonst Kredit aufnehmen müssten, um einen Marktplatz zu bauen oder einen Campingplatz zu bauen, mit diesen tollen, also Steinbauten, alles ganz toll. Ja? Da muss Kredit aufgenommen werden. Ich würde mal sagen, das ist ein Kapital, das ist einfach da, ohne dass es Geld kostet. Und es ist eine Geldverschwendung, wenn dieses Kapital nicht genutzt wird.
Deine Untersuchung ist sehr verdienstvoll, weil sie wirklich auf den Punkt kommt und diese Nicht-Nachbereitung, also das kannst du ja nicht leisten, ist nicht deine Aufgabe, aber du weißt genau, du hast dich schlau gemacht, du bist dort gewesen, hast jetzt alles angeguckt, du weißt genau, was zu tun ist. Das hast du sehr klar formuliert und auch den Ausweg. Deswegen finde ich diese Untersuchung so wichtig und so gut und wünsche dieser Untersuchung, dass sie von vielen Menschen gelesen wird, die in dem Bereich arbeiten. Wo ist sie zu bekommen? Ist finanziert worden von der Friedrich-Ebert-Stiftung, ist aber nur zu bekommen, indem du dich an die Friedrich-Ebert-Stiftung in Namibia wendest und gar nicht in Deutschland. Das ist ja absurd. Wie kann das sein? Freuen die sich nicht hier in Deutschland bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, dass du so eine gute Untersuchung gemacht hast?
Doch, die freuen sich schon. Ich denke, das hat auch jetzt nochmal mit den Verhandlungen zu tun, die noch nicht ratifiziert wurden, dass man da nicht eingreifen will. Was ich trotzdem jetzt positiv finde, es sind ja viele, weil ich ja auch immer Organisation, es geht jetzt erstmal um Namibia. Und in Windhoek sind auch viele internationale Entwicklungsorganisationen, die ja alle helfen wollen. Und was die Friedrich-Ebert-Stiftung jetzt in Windhoek macht, und ich denke, deswegen ist das schon gut, wenn es wenigstens in Windhoek, die Friedrich-Ebert-Stiftung hier kennt den Bericht, aber die Friedrich-Ebert-Stiftung in Windhoek übersetzt jetzt den Bericht in Englisch und will, wenn wieder Präsenz möglich ist, nicht digitales Treffen, Präsenz möglich ist, möchte sie sich mit allen Entwicklungsorganisationen in Namibia, die zusammenrufen, und möchte diesen Bericht diskutieren. Und das finde ich jetzt gut.
Wenn es denn stattfindet, dann finde ich das auch gut. Bei mir kommt das so an, diese mangelnde Bereitschaft, jetzt deine Untersuchung hier zu publizieren, das ist einfach so peinlich für die beteiligten Stellen hier, für die Organisationen, weil es auf grundsätzliche Probleme hinweist, was eben unterlassen wurde. Und deinen Fall kann man ja auf viele andere Fälle hochrechnen. Und das möchte man vielleicht lieber vermeiden. Also das ist eine Einschätzung von mir.
Also ich würde eher sagen, so wie ich mit dem BMZ auch gesprochen habe, es ist ein Politikum auf alle Fälle. Die also als peinlich, also sie haben, ich würde es mal positiv ausdrücken, sie haben also gesagt, ich hätte ins Schwarze getroffen und es wäre gut, so eine, auch die KfW hat mir das noch geschrieben, so eine ethnologische Untersuchung zu haben. Es sind ethnologische Untersuchungen einfach noch nicht gemacht worden. Aber hier ist es jetzt nochmal ein Politikum, das auch im Zusammenhang zu sehen ist mit den ganzen Problemen der Verhandlungen und damit, dass sie auch im Bundestag noch nicht abgeschlossen sind, ratifiziert worden oder wie zugestimmt worden.
Ja, gut, dann Machen wir jetzt Schluss mit dem Positiven. Du hast mit deiner Untersuchung ins Schwarze getroffen. Vielen Dank, Jutta McConnell.
Danke dir.